Tagen.
Das ist das Leben, wenn einfach die Kaffeetassen und die Gläser mitzuhören sind. Und Sie hören podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge 53. See aus Asche, die Nibelungenfestspiele Worms 2025. See aus Asche ist der Titel des Stücks in diesem Jahr. Geschrieben hat es Roland Schimmelpfennig. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute am 27. Mai zum Probenbeginn der Nibelungenfestspiele auch zu dieser Aufnahme von podcastliteratur.de gekommen sind. Dank auch an Thomas Laue, Dramaturg seit 2016 und künstlerischer Leiter seit 2017, zusammen mit Nico Hoffmann, der im selben Jahr, also 2017, die Intendanz der Nibelungenfestspiele übernommen hatte. Nico Hoffmann ist Filmemacher gewesen und Produzent vor allen Dingen, der stammt aus Mannheim und war bis vor kurzem, ist in Rente gegangen zumindest.
Hat eine eigene Produktionsfirma, Hoffmann Film, der ist noch lange nicht in Rente.
Ah, okay, aber da hat er die Geschäftsführung der UFA aufgegeben.
Ja.
Das war die große deutsche Film- und Fernsehproduktionsfirma. Und Nico Hoffmann hatte Thomas Laue als Chefdramaturg an die UFA geholt und hat ihm dann auch gleich noch die Nibelungenfestspiele aufgehalst.
Ja, das stimmt. Wir haben uns ja hier in Worms kennengelernt, weil das war ein bisschen früher, dass ihr die Intendanz übernommen hat. Das war 2015 und ich war das erste Mal 2016 als Gast dabei, als Nurankhalis das Stück von Albert Ostermeier Gold inszeniert hat. Und da haben Nico Hoffmann und ich uns kennengelernt und dann bin ich erst zur UFA gekommen und dann weiter hier in Worms hängen geblieben sozusagen. Nein, es ist schönes Hängenbleiben.
Lust oder Leid?
Ja, Lust. Lust.
Weil, ist ja bemerkenswert, Sie sind Theaterdramaturg.
Ja, von Haus aus bin ich Theaterdramaturg. Ja, ich war 20 Jahre an den verschiedenen Theatern, zuletzt am Schauspiel Köln als Chefdramaturg. Das war interessant, weil dieser Wechsel war ein ziemlich großer Wechsel, eben raus aus dem Theater rein in den Film- und Fernsehbereich.
Ganz unwahrscheinlich. Ja, das
ist eigentlich selten, dass das so passiert. Nee, habe ich nicht mitgerechnet. Aber es kam zum richtigen Moment, weil ich so das Gefühl hatte, jetzt ist Zeit, nochmal was anderes zu machen. Und als ich mich dann entschieden hatte, war ich tatsächlich ein bisschen traurig, weil ich dachte, was ist jetzt mit dem Theater? Und dann rief Nico an und sagte übrigens, ich verlängere da jetzt und ich mache das nur, wenn du das mit mir zusammen machst. Und jetzt bin ich seit 2017 dann eben hier künstlerischer Leiter. Und das ist ja dann jetzt das 9. Mal oder sowas, dass wir das hier machen, 8. Mal.
Genau. Ja. Was sind die Unterschiede als Dramaturg bei den Nibelungen, also bei Freilichtfestspielen zu arbeiten, im Vergleich zu einem großen Stadt- oder Staatstheater?
Naja, das Besondere hier ist, dass es um eine Produktion geht. Stadttheater oder Staatstheater haben Sie ja 10, manchmal 15 Produktionen. Es geht ja so jeden Monat eine Premiere. Hier ist es eine, das heißt alle Energie, alle Kräfte, alle Aufmerksamkeit, auch alles Geld ist auf diese Produktion konzentriert. Und alle sind darum bemüht, alles für diese Produktion zu tun, was in ihren Kräften steht. Das heißt, es ist keiner haushaltet, weil er sagt, ja, ich muss ja eigentlich nächste Woche, habe ich ja schon wieder Probenbeginn woanders, mit einer anderen Arbeit am gleichen Haus und die Technik und so weiter, sind ja alle nur für diese Produktion hier. Und das schafft schon eine enorme Konzentration in der Arbeit und vor allen Dingen hat man unglaublich viele Möglichkeiten, weil hier die Bühne ja durchsteht. Das heißt, die wird einmal aufgebaut, extra designt für diese jeweilige Produktion, dieses Jahr für See aus Asche. Und ich war, als ich das erste Mal hier ankam, überwältigt, was die hier alles hinbekommen und möglich machen, auch unter technischen Gesichtspunkten. Wir haben das ja dann immer weiter verfeinert. Wir hatten ja zum Beispiel 2022 diese große Inszenierung von Roger Fontoureau, die mehr oder weniger im Wasser spielte, wo dann sich Techniker eben auch hinsetzen und ein halbes Jahr lang ausprobieren. Der Marius Feeth, der Tontechniker, hat das gemacht, wie man mit Mikroports unter Wasser tauchen und sofort dann wieder auftauchen und sprechen kann, was physikalisch ein Riesenproblem ist. Aber der hat das richtig in der Badewanne ein halbes Jahr lang mit kleinen Mikroports und verschiedenen Frischhaltefolien probiert, wie das am besten geht. Und er hat es hingekriegt. Und das ist sozusagen der Geist von Worms. Und der wäre so an den meisten Stadttheatern nicht möglich.
An den Mikroports ist fast die erste Aufführung. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ob man Ihnen das alles noch später irgendwann mal erzählt hat, gescheitert, weil das große Problem bei der ersten Aufführung, Dieter Wedel hat Regie geführt und es hat nichts geklappt, keinerlei Erfahrung vorlag. 20, 30 oder noch mehr Mikroports gleichzeitig einfach nicht auf die Reihe gekriegt und erst durch, das ist sicher Wedel auch zu verdanken, dessen Connections zum ZDF, die haben dann um Hilfe, oder er hat dann im ZDF um Hilfe geschrien und die ZDF-Tontechniker haben das dann gerade noch so mit Mühe und Not geschafft, diese Technik der Mikropods bei der ersten Aufführung in den Griff zu kriegen.
Ja, wir kriegen das inzwischen alles aus eigenen Kräften hin, aber das gehört auch zu den Erfahrungen hier über die Jahre, dass wir jedes Jahr ein bisschen lernen aus dem, was so an Herausforderungen im vergangenen Jahr war. Und so versuchen wir auch immer ein bisschen besser und perfekter zu werden.
Was dürfen Sie entscheiden? Wo wollen Sie, müssen Sie, dürfen Sie mitreden als Dramaturg der Nibelungenfestspiele? Und wo reden Sie wie stark rein? Vermutlich ist es aber von Fall zu Fall ja auch verschieden.
Naja, ein Dramaturg ist ja dann gut, wenn man gar nicht merkt, dass er da ist. Meine Arbeit geht lange im Vorfeld der Inszenierung los, bei der Auswahl der Autorinnen und Autoren, in diesem Fall Roland Schimmelpfennig, wo ich mich wahnsinnig freue, dass das geklappt hat. Und dann schreiben die Autoren erstmal ein bisschen und dann reden wir darüber, über das, was geschrieben ist. Das heißt, meine Aufgabe ist ja, Feedback zu geben, Sparringspartner zu sein und zu gucken, wie sich das Stück entwickelt. Und dann ist der nächste Schritt, Den Autor, bei uns steht immer komischerweise, oder was ist komischerweise, richtigerweise, der Autor oder die Autorin des Stücks steht als erstes im Vordergrund und dann gucken wir, was könnte eine gute Regiekombination sein, in diesem Fall Mina Salepur, und dann bringen wir die beiden Hauptkreativen relativ frühzeitig zusammen. Auch das ist, finde ich, relativ besonders hier, dass wir also sehr im versuchen, im Team dann nicht das Stück zu entwickeln, das schreibt der Autor, aber so die Vorbereitung dann für das zu machen, was die Inszenierung mal sein wird. Und dann kommt als nächstes die Besetzung, die wir mit der Casterin, die Nina Hauen, die auch für die UFA castet, und Petra Simon, die hier die künstlerische Betriebsdirektorin und inzwischen auch Geschäftsführerin ist, ich und die Regisseurin. Wir haben dann sehr lange Sitzungen immer wieder und überlegen, wie ist die richtige Besetzung, weil es ja hier kein festes Ensemble gibt. Das heißt, wir können und müssen jeden einzelnen Schauspieler, jede einzelne Schauspielerin für diesen Sommer verpflichten oder vor allen Dingen erstmal gewinnen, dass sie Lust haben, bei uns zu spielen.
Ob sie Zeit haben überhaupt.
Ja, ob sie Zeit haben und Lust haben, und sie müssen sich ja nach Worms locken lassen, was ja auch nicht ganz selbstverständlich ist, aber inzwischen ist der Ruf, glaube ich, ganz gut, sodass viele gerne kommen.
Autoren müssen Sie allein aussuchen? Nein, das geht in Zusammenarbeit im Ping-Pong.
Der ist ja der Intendant und am Ende ist es aber dann schon eher als unsere Entscheidung. Das ist, glaube ich, die erste große künstlerische Entscheidung, die wir treffen.
Nico Hoffmann hat sie mal so gelobt, ich zitiere, der, also Thomas Lauer, der weiß, wie man Geschichten erzählt und sich dafür begeistern kann, wie man sie vielleicht noch mal anders, besser, genauer, ungewöhnlicher, zeitgemäßer erzählen kann. Da hat er auf eine Qualität vermutlich angespielt von Ihnen, die sehr gut sich vereinbaren lässt mit Festspielen, wo man ja nicht ein knallhartes, brutales, experimentelles Theater machen kann, sonst laufen die Leute weg oder es kommen nicht genug. Also wo durchaus mit konventionellerem, nicht allzu experimentellen Textvorlagen, mit erzählerischem Theater gearbeitet wird und was eben auch für breitere Publikumsschichten verstehbar sein muss.
Ja, also erstmal, ich erzähle ja nicht die Geschichten, sondern ich lade Leute ein, diese Geschichten zu erzählen. Und ich würde Ihnen ein bisschen widersprechen, dass in dem Festival oder in diesem besonderen Theater hier in Worms immer wahnsinnig konventionell sein muss und
nein,
so angepasst,
ja nein,
sondern ich habe eher den gegenteiligen Eindruck. Ich meine, das ist eine Uraufführung jedes Jahr. Also eine Uraufführung, wo an 16 ist, glaube ich, Abenden in Folge jeweils 1500 Menschen sitzen. Das finden Sie eigentlich sonst selten. Ja, ich weiß nicht, Roland, du musst gleich mal sagen, wie viele Menschen eigentlich in Uraufführungen gehen. Also in Aufführungen, die nicht zu dem klassischen Kanon Schiller, Goethe, Brecht gehören, sondern die neu geschrieben sind, wo Leute nicht wissen, was sie vorher erwartet. Und wir haben, glaube ich, schon versucht, in den letzten Jahren sehr unterschiedliche Autorenhandschriften zu finden, die auch in dem, was sie tun, immer sehr weit gegangen sind und die eigentlich sogar recht literarisch eher weitgehende und radikale Texte schreiben. Dazu ermuntern wir sie auch. Was dann unsere gemeinsame Aufgabe ist, ist eher, die Leute einzuladen, sich mit diesen Texten auch zu beschäftigen, die ja alle eine sehr hohe, auch literarische Qualität haben, und das Ganze so in Szene zu setzen, dass die Leute da auch mitgenommen werden und dass auch etwas von diesem besonderen Aufregungscharakter, die so Festspiele ja auch haben, ich will jetzt nicht das Wort Event benutzen, aber dass es immer sehr klar von der Bühne Open Air ins Publikum hineingeht. Und da ist plötzlich ganz viel möglich, weil die Leute sich über die Jahre auf immer mehr einlassen. Und also von Konventionalität in den Texten sind wir da inzwischen, glaube ich, ziemlich weit entfernt.
Was Sie gerade und wie Sie es gerade beschrieben haben, da ist der Roland Schimmelpfennig ja sowas wie ein Idealfall fast dafür.
Absolut.
Ja, und dann fragt man sich natürlich sofort, ja, um Himmels Willen, warum erst nach 23 Jahren als Autor angefragt worden? Oder wie lief das? Haben Sie immer Nein gesagt, Herr Schimmelpfennig, oder keine Zeit gehabt? Oder was war?
Nein.
Oder sind Sie nie gefragt worden?
Ich hätte nie auf keinen Fall Nein gesagt. Wir haben uns oft in den Jahren gesehen und immer drüber geredet. Und eigentlich auch immer mit den besten Absichten gehabt. Und dann hat es irgendwann gepasst. Und ich wollte noch mal sagen, die Liste meiner Vorgänger würde ich auch in keinster Weise als konventionell einordnen. Ich finde es eine sehr mutige und im besten Sinne auch schräge Auswahl.
Ja.
Das ist ja ganz toll. Und der Aspekt, dass das eine Urführung ist mit den 1500 Plätzen, das ist in der Tat, das gibt's sonst nicht. Das ist schon ein sehr aufregender Zusammenprall von zwei Konzepten, moderner Literatur und dem alten Urstoff.
Warum haben Sie angenommen? Was hat Sie daran gereizt?
Der Stoff. Mit dem Thema oder mit dem Stoff gehe ich einfach schon irgendwie mein Leben lang spazieren, trage das so mit mir rum im besten Sinne und hat es immer so irgendwo lauert im Hinterkopf bei einem Autor manchmal, so, gibt es so bestimmte Sachen. Und dann, das liegt aber auch an diesem, vor allen Dingen an dem neuen Team in Worms, ist es als Autor eine unglaublich tolle Aufgabe. Also so eine große Verantwortung, aber es ist auch ein bisschen übertriebenes Bild, aber so ein bisschen wie wenn man dann doch mal auf der Stradivari spielen darf. Also es ist einfach ein riesen Ort, Raum kann man nicht sagen, oder Freiluftort eben, und den muss man bespielen können. Das heißt, den muss man, und deshalb komme ich mit dem Bild der Geige, das ja nun auch in dem Stück eine Rolle spielt, den muss man schon zum Klingen bringen. Und man muss versuchen, diese 1500, die da sitzen, zu denen zu sprechen. Also in dem Sinne, dass die einem auch zuhören, jetzt unabhängig davon, was dann in der Aufführung passiert. Aber es gibt so eine imaginäre Verbindung zwischen dem eigenen Wort und den, sagen wir mal, den Ohren des Zuschauers und den Augen natürlich auch.
Waren Sie vorher schon mal auf den Nibelungenfestspielen?
Nein, kenne ich nur aus dem Fernsehen.
Schnell noch zur Vita von Roland Schimmelpfennig, ich möchte was nachtragen. Sie sind 1967, glaube ich, geboren in Göttingen, jetzt oder schon sehr lange mit Leidenschaft, glaube ich, in Berlin. Sie waren ganz jung, zuerst Journalist in Istanbul. Sie haben Regie an der Falkenberg-Schule studiert und waren dann als erstes oder eine der ersten Arbeitsstellen bei den Kammerspielen in München. Sie haben 48 stehen in Wikipedia, also ungefähr 50 Theaterstücke verfasst, die in rund 40 Ländern gespielt wurden. Sie haben 13 Hörspiele, 4 Libretti geschrieben, 13 Mal Regie geführt, unter anderem auch in Malmö und in Havanna. Und Sie haben 3 Romane geschrieben. Was können Sie noch machen, außer schreiben, essen und schlafen und duschen?
Nicht viel, aber es ist ja auch genug. Als Autor gibt ja keine Pause. Man macht ja nicht um 17 Uhr den Rollladen runter.
Aber es gibt Autoren, ich hatte gerade zuletzt eine Aufnahme mit Markus Braun, Markus mit C geschrieben, ein toller Autor, der ja auch Theaterstücke schreibt, über den man auch mal nachdenken könnte. Der braucht Jahre, 5, 6, 7, 8 Jahre, bevor er seinen nächsten schmalen Roman von 150 oder 180 Seiten schreibt. Bei Ihnen, die Pfälzer oder die Rheinhessen sagen, da geht das aber wie es Katzen machen, ja.
Der Markus Braun ist jemand, den ich sehr bewundere, der ist sehr komprimiert. Einer der Aspekte, die ich gerade beim Schreiben fürs Theater auch liebe, das ist eben nur ist ein Maskenspiel. Es sind Leute, die auf der Bühne sich verkleiden und mit Schwertern rumfuchteln, jetzt mal sehr salopp gesagt. Und das ist das Tolle, das Spielerische daran. Und in dem Spielerischen begreife ich mich tatsächlich auch als Teil der Maschine. Und da muss man auch liefern. Dann schreibt man auch eine Szene, die hoffentlich auf der Bühne funktioniert. Es ist eben nicht nur ein akademisches Unterfangen. Ist es im Idealfall, kommt es zusammen, die Poesie. Und es geht nicht um billige Effekte, es geht nicht um die Quote, sondern darum, dass es funktioniert. Und Theater steht immer vor der Frage, selbst in der schrägsten Avantgarde geht es am Ende darum, funktioniert das? Das heißt nicht, dass es wasserdicht sein muss wie ein Regenmantel, aber es darf nicht im schlimmsten Sinne langweilig sein. Es kann zäh sein, es kann schwierig sein, es kann einen zu Tode nerven, aber es muss trotzdem immer die Luft brennen. Und das ist etwas, dem man sich als Autor stellen muss. Und deshalb ist es ein sonderbar öffentliches Schreiben.
Also schon am Schreibtisch ein öffentliches Schreiben. Wie lange haben Sie jetzt an dem Stück geschrieben?
Schwer zu sagen. Das Aufregendste an dem Schreiben ist, wenn man eigentlich nicht schreibt. Wir haben uns verständigt, dass ich das dann für dieses Jahr mache. Dann gab es so ein Nachdenken, dann gab es die ersten Treffen mit Thomas und mit Mina. Und ab dann schon, obwohl es noch vielleicht gar keine geschriebene Zeile gibt, bin ich schon nicht mehr alleine. Sondern es gibt diese beiden Lotsenboote, sehr unterschiedlich, die einen da so in die Richtung schon führen. Das heißt, im Unterbewusstsein geht es schon los. Wie könnte es sein? Mina spricht über ihre Art, Theater zu machen, was sie für ein Ensemble vorhat, zu formen, soweit sie die Leute zusammenkriegt. Es ist ein bestimmtes Theaterverständnis, was dahinter steht. Und dieses Theaterverständnis ihrerseits ermöglicht dann auch als Autor, dass man bestimmte Sachen in dem Text macht, die in dem anderen Kontext vielleicht gar nicht möglich wären.
Also das beschreibt diese Arbeit als ganz komplexen, mehrfach dialektischen Prozess.
Ja, natürlich.
Autor, Dramaturg und Regisseurin. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie eben gesagt haben, also im Grunde genommen habe ich, bevor ich angefangen habe zu schreiben, schon mit dem Dramaturgen sowieso, aber auch mit der Regisseurin geredet?
Ich glaube, man kann schon sagen, über so ein paar Grundfesten verständigt. Nicht über viel, aber man weiß schon, was für einem Gewässer man sich befindet.
Ja, das war ein erstes Treffen in Berlin, glaube ich, ne, wo wir so, ist ja immer, man guckt ja auch mal, passt das zusammen, wenn man noch gar keinen Text hat. Wie gesagt, das ist hier ja auch eben nochmal besonders, weil es muss ja irgendwie dann so alles auf diesen einen Sommer zusammengeführt werden. Und wir haben dann über die Nibelungen geredet, wir haben aber eben auch viel darüber geredet, was eine Art von Theater wir gut finden und was uns an dieser Geschichte interessiert. Und wir machen ja keine Vorgaben, was der Autor jetzt schreiben soll, sondern wir verständigen uns über Themen, die wir interessant finden in dem Stoff, der ja unendlich reich ist. Ja, also das ist ja das Schöne an dem Stoff, dass man immer wieder auch mal in etwas, wo so eine Leerstelle hineingehen kann oder über einen größeren Abschnitt nachdenken kann oder über einzelne Figuren. So haben wir angefangen zu reden.
Okay, da würde ich kurz mal einen Mini-Exkurs von 2-3 Minuten machen, weil ich interessant finde, eine Überlegung von Volker Galle, das war der Kulturkoordinator von Worms, der ganz, ganz viel mit initiiert und mit geredet und diskutiert hat, was die Nibelungenfestspiele angeht. Und ich habe mit ihm die Nibelungenfestspiele 20 Jahre lang als Journalist verfolgt und habe da mit Volker Galle drüber geredet. Eine Kritik, ein etwas Auffallendes von ihm, das er mir genannt hat, worüber wir reden wollen, war, dass er sagt, eigentlich, wenn wir die Stücke, die in den 23 oder 24 Jahren gespielt wurden bei den Nibelungenfestspielen, wenn wir die angucken, da sind die eigentlich alle zu eng in ihrer Thematik. Die könnten viel ungewöhnliche Dinge machen. Also sie könnten zum Beispiel die Themen des Nibelungenlieds erzählen, sondern zum Beispiel die Vorgeschichte. Ich kann eine ganze Freilichtaufführung machen, die in den Sagenelementen spielt, die in der Zeit spielt, bevor der Siegfried überhaupt nach Worms gekommen ist.
Ja,
zum Beispiel.
Hat's oder ja gegeben, ne? Wir haben ja die Geschichte von Brünhild und Siegfried erzählt, wie sie sich begegnen. Wir haben ja letztes Jahr auch mit der Diplomat die Geschichte von Dietrich von Bern erzählt, der ja eigentlich eine Figur ist, die in dem klassischen Nibelungen Liedstoff nur so einen ganz kleinen Moment hat. Und ich mag das sehr gerne, dass wir immer wieder darüber nachdenken, welche Geschichte ist auch noch nicht erzählt worden, haben wir auch immer wieder mal. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass Feridun Saimoglu und Günter Senkel einfach die Geschichte weitergeschrieben haben. Wie so eine Fortsetzung, da wo die Geschichte eigentlich aufhört, haben die überhaupt erst angefangen. Ich finde aber, dass es ganz gut ist, wenn man zwischendrin oder immer wieder auch sich bewusst ist, in welchen Kosmos diese Geschichte hineingehört, weil sie ist ja nicht losgelöst. Und wenn wir nur eine Vorgeschichte erzählen, schwingt die Hauptgeschichte ja immer mit. Alle wissen, dass Siegfried den Drachen getötet hat hier in Worms. Alle wissen, dass Siegfried irgendwann sterben muss. Und man verliert dann manchmal so ein bisschen aus dem Blick, wie war das jetzt, wie waren genau die Zusammenhänge. Und welche Kraft entwickelt eigentlich diese Urgeschichte, die das alles zusammenhält? So, deswegen bin ich sehr froh, dass wir dieses Jahr einmal die ganze Geschichte haben, Sie, mehr oder weniger.
Sie aus Asche. Ja, kommen wir zum Stück, reden wir darüber. Ich habe es erst gestern um 14 Uhr gekriegt.
Alles noch geheim.
Doch gelesen. Sie sagen ja, die ganze Geschichte. Jein, denn die weil es setzt Geschichte, natürlich ne? ein ja. mit Siegfrieds Ankunft ja. am Burgunderhof und die Vorgeschichte der Drachentöterei und so weiter, die wird als Rückblende erzählt, als sehr große, sehr ausführlich. Ich weiß gar nicht, wie lange die im Endeffekt dann dauern kann. Das kann 20 Minuten oder eine halbe Stunde sein, als Rückblende erzählt. Aber sozusagen als kompaktes Gebilde angeguckt, setzt ein mit Siegfrieds Ankunft, hört auf mit der Vernichtung im Saal der Hunnen, wobei das, so viel kann man sagen, das lange nicht in der Ausführlichkeit und Blutigkeit beschrieben ist, wie wir das öfter gesehen haben bei Inszenierungen. Das ist fast, also so habe ich es empfunden beim ersten Lesen, Schnelllesen, fast als etwas, ja, als Anhang, als etwas, was man auch noch erzählen will und sollte. Mir hat das gar nicht schlecht gefallen, mir hat das ganz gut gefallen, weil ich die, also als Zuschauer jetzt auch die Schlachterei, die ewige Schlachterei auch ein bisschen müde geworden bin.
Ich würde nicht sagen, dass das ein Anhängsel ist, ganz im Gegenteil. Wenn man sich mal so die zwischen schon fast 20 Jahre Geschichte dieser Nibelungenstoffe anguckt und überhaupt dieses Nibelungenlied und die verschiedenen Ableitungen, also da sind unsere Autorinnen und Autoren ja nicht die ersten, die da eine Bearbeitung vormachen. Wagner und Hebbel sind ja die bekanntesten, schon sehr viel früher.
Entschuldigung, wenn ich das einwerfe, sozusagen die Nazis.
Dann haben die Nazis nochmal ganz anders.
Die Festspiele begründet haben, 1936.
Ja, aber das Entscheidende ist ja, wir haben da zwar den Helden und wir haben den Drachentöter und so weiter, aber am Ende steht über all diesen Geschichten immer die Vernichtung der Welt, also der Weltenbrand. Es endet immer schlecht und wir erzählen uns diese Geschichte immer wieder und wir wissen, dass sie schlecht ausgeht und wir hoffen immer, dass sie besser ausgeht. Wir erzählen sie uns trotzdem immer mit dem Versuch, ihr ein besseres Ende zu geben. Und ich merke, das tun wir auch tatsächlich, wenn wir so mit Autoren reden, sagen, vielleicht geht sie anders, aber sie geht aber nicht anders aus. Und das mag ich an Rolands Stück so gern, dass das immer mitschwingt. Wir können uns diese Geschichte so oft erzählen, wie wir wollen, aber sie geht immer wieder schlecht aus. Warum eigentlich? Haben wir nichts gelernt? Ja, also das erinnert mich sehr auch an die Welt, in der wir leben. Wir laufen jetzt gerade wieder sehenden Auges in eine Welt hinein, von der wir dachten, meine Güte, Leute, das ist doch nicht möglich. Das haben wir doch wirklich schon gehabt. Das haben wir doch eigentlich schon überwunden. Warum gelingt es uns nicht, anders zu leben und den Lauf der Dinge anders ausgehen zu lassen? Und das ist für mich eine der zentralen Fragen dieses Nibelungenstoffes.
Es verbietet niemand, Ihnen als Dramaturg dafür zu votieren und es verbietet niemand den Autorinnen und Autoren, dass sie sagen, ich erfinde ein ganz anderes Nibelungenlied in meinem Stück, in dem alles gut ausgeht. Das wäre durchaus ja möglich.
Natürlich gibt es immer die Sehnsucht danach, dass alles gut ausgeht und gleichzeitig ist natürlich das Aufregende an so ziemlich jeder guten Theatergeschichte, die Wiederholung des Scheiterns. Ich glaube, das ist ebenso Teil der glücklichen Erfahrung, dass wir sehen, die Sache fährt total gegen die Wand. Und der Gedanke der Rache der Frau, das verzweifelte Festhalten an einem Rest von Familie, der vollkommen auseinanderbirst, das ist alles Teil dieses fulminanten, sehr gewaltsamen Endes. Und ich glaube, das kann vor allen Dingen auch in der großen Anhäufung furchtbarster Schuld vorher nirgendwo anders hinführen als in die absolute Katastrophe. Sonst müssten wir gleich sagen, es fährt auch keiner nach Isenland und Bonel wird nie getäuscht, misshandelt.
Das ist ja genau die große Frage. Wo geht das Unglück eigentlich los? Ja, und ich finde es interessant, was du sagst, weil man kann eigentlich immer noch einen Schritt zurückgehen und kann sagen, wäre es hier vermeidbar gewesen, und du machst das ja in dem Stück auch, dass diese Figuren sagen, erzähl die Geschichte nochmal, erzähl sie nochmal und vielleicht erzählst du sie anders und sie landen aber immer wieder bei den gleichen Fehlern.
Ja, sie stolpern da rein, wie ja, die Mächte in den Ersten Weltkrieg gestolpert sind.
Auch. Ja, das hat was. Ich weiß nicht, ob man es in der Art und Weise vergleichen kann, weil es hier natürlich auch immer um Egos geht und nicht gleich um ganze Staaten, aber wir haben auf jeden Fall Leute, die das Falsche begehren und durch nichts zu stoppen sind in ihrer Gier danach.
Das ist eine der Dinge, die mir beim Lesen von Ihrem Text aufgefallen sind. Es ist kein politisierender, kein moralisierender Text, sondern es ist fast sowas wie psychologisierend insofern, als Sie das, was passiert, versuchen zu erklären und zu schreiben aus den Begehren und den Schmerzen und den Frustrationen der Figuren.
Ja, das stimmt. Man hätte natürlich oder man könnte viele mythische Stoffe und auch diesen auf so eine politische Ebene ziehen oder da war so eine welthistorische Analyse sozusagen, was bedeutet das eigentlich, wenn jetzt die Burgunden nach Island gehen und was nehmen die sich eigentlich und was kapern sie oder wen versklaven sie? Es kommt ja im Text auch, fliegt das ja durchaus vor, aber ich persönlich glaube, dass der Motor in der Geschichte, um sie gut zu erzählen, immer der Mensch sein muss und das Individuum und nicht der große politische Kontext. Sonst kommt man so ins Theoretisieren. Das mag auch funktionieren, aber es ist eine andere Form von Theater. Und in diesem Falle sind es Figuren, Schrägstrich sind aber eben auch Erzähler, Schauspieler, die Figuren sich vor den Augen des Publikums, die sich dieser Figuren annehmen und die sie sozusagen sichtbar öffentlich verwalten.
Ich würde unbedingt gern mit Ihnen, Herrn Schimmelfensch, aber natürlich auch Herr Lauer, über Formen Ihres Stücks da reden. Also das, was zunächst und auffällt und was durchgehend ist, das ist auch nicht untypisch für Roland Schimmelfensch, die Figuren sind immer auch ihre eigenen, zum Teil auch Erzähler der anderen Sachen. Sie erzählen das, was sie machen, würde mir als Regisseur, der sich lange über die Inszenierung machen müsste, erstmal einen fürchterlichen Horror einflößen.
Das ist eher ein Angebot.
Warum machen Sie das? Dass die Figuren, Siegfried zum Beispiel, nicht nur handelt und als Agierender einen Dialog hat oder einen Monolog hat, irgendwas, sondern sagt Siegfried, sagt jetzt oder macht jetzt das und das. Also sie fallen ständig raus oder sie stehen ständig neben sich. Es gibt ständig zwei Personen, nämlich die Figur, als Handelnde, aber auch die Figur als Erzähler. Und zwar machen das alle, sogar die Figuren, die nichtmenschliche Dinge spielen. Also das Lindenblatt, das ist eine Figur. Der Drache ist ein Mann im grauen Anzug, zumindest vom Text her beschrieben. Balmung, das Schwert, ist auch wiederum ein Mann, der bestimmte Charakteristika hat. Und die Charakteristika, die er hat, die erzählt nicht etwa ein anderer und schon gar kein autorialer Erzähler, sondern die erzählt er selbst.
Ja, wir sind hier ja im Genre, das den Namen Ritterspiel hat. Und da sträuben sich natürlich einem die Haare. Und da sieht man furchtbare Requisiten und so Wämse und so Holzschwerter und sowas. Und das ist alles furchtbar. Und das kann man auch keinem Publikum mehr antun. Also wir wollen nicht klappernde Requisiten haben, sondern wir wollen eine Geschichte, die in einer bestimmten Epoche spielt, so erzählen, dass sie gleichzeitig zur Identifikation einlädt, aber auf der anderen Seite auch keinen für blöd verkauft. Das heißt, wir können, ich spreche im Wir, jetzt spreche ich als Mann, ich will nicht ein Sandalentheater. Das ist der entscheidende Punkt. Aber ganz entkommt man dem nicht. Okay, dann habe ich versucht, das Ganze aufzufächern und das zu machen, was ich gerne die Doppelbelichtung nenne. Das heißt, wir haben einerseits den archaischen Gegenstand, zum Beispiel das Schwert, Balmung wurde genannt. Das Schwert wird im Mythos beschrieben mit seinem Durst und seiner Aggression und wie es selber aus der Scheide springt und Funken sprüht und sowas. Also das ist schon ein nervöser Typ, kann man so sagen. Und den jetzt auf eine heutige Welt zu übertragen, ist dann gar nicht so schwer. Wenn man das Gefühl hat als Autor, und das hatte ich von Anfang an, dass das erlaubt ist. Es wurde nie so gesagt, aber das Gefühl war von Anfang an, vermittelte sich, Roland, du darfst auch spinnen, du darfst auch Dinge machen, die gar nicht gehen. Wir sind hier eindeutig nicht im psychologischen Realismus.
Und genau, nicht in einem realistischen Theater, nicht in einem Theater, dessen Formen, dessen Handlungen irgendwie nach den Gesetzen der Physik oder der normalen Welt funktionieren.
Ja, und es sind ja ganz wunderbar überraschende Figuren auch dabei herausgekommen. Also das Blatt, Sie haben es schon angedeutet, ist eine meiner Lieblingsfiguren. Ja, das Blatt ist die einzige Stelle von Siegfried Bedeck, dass er ihm auf Siegfried fällt, wenn er im Drachenblut badet und dadurch die Stelle markiert, an der er verwundbar ist. Und das hat diesen einen Moment ist es an der richtigen Stelle oder an der falschen, je nachdem. Und er ist so eine entscheidende Rolle, spielt dieses Blatt im Ausgang auch der Tragödie, die sich da noch gar nicht voll entwickelt hat, wenn es seinen Auftritt hat. Und keiner weiß davon. Ja, es ist so, ich bin das Blatt, ich habe diese Tragödie überhaupt erst möglich gemacht, denn ohne mich wäre der ganze Siegfried-Tod nicht zustande gekommen und so. Und dieses Blatt, das so davon zehrt, dass es diesen einen Moment hat und dass der Welt davon berichten möchte, das ist für mich eine total wunderschöne und berührende Figur. Und Roland hat ja immer noch dann die, auch darüber müssen wir reden, dass er immer so auf eine ganz bestimmte Art und Weise plötzlich so eine unglaubliche Heutigkeit in diese Texte hineinkommt, weil dieses Blatt entpuppt sich dann auch noch als eine Balletttänzerin ohne Engagement, die sie jetzt im wirklichen Leben ist. Und so vermischen sich diese Dinge auf vielen Ebenen und es kommt plötzlich so eine Klarsicht auf etwas. Und ich dachte, ja klar, ja. Man kann die ganze Geschichte von Siegfried auch über dieses Blatt erzählen. Und wenn das jetzt plötzlich anfängt, selber ein Eigeninteresse zu haben und Siegfried in die richtige Richtung lenken will und zu seinem Partner, so wie Dietrich und Hildebrand, sie plötzlich werden die beiden Partner und es lenkt ihn nach Worms und so weiter. Das ist, also Sie werden es nicht glauben, aber die ganze Geschichte wäre komplett anders, wenn das Blatt nicht zur Stelle gewesen wäre.
Ich war sehr amüsiert mit diesen Einschüssen in die Aktualität. Nicht von Grimmild heißt es einmal, ich muss aus dem Kopf zitieren. Sie hat überlegt, soll sie Tiermedizin studieren oder das Blatt zum Beispiel eben Balletttänzerin zu sein. Oder ist es Balmung oder der Drache, ich habe es vergessen, es ist Balmung, glaube ich, der dann wie ein halbwegs bekiffter Jugendlicher auf dem Bahnsteig irgendwie auf dem Zug reitet und da rumjibbelt, ja. So, die gibt es nicht permanent, nicht allzu oft, aber vielleicht 20 Mal gibt es solche Aktualisierungseinschüsse, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja, ich bin ja ein großer Fan davon, dass man von Gegenwart erzählen kann, ohne sie eins zu eins in einem Stück permanent abzubilden. Also wir brauchen nicht, man könnte ja auch die Nibelungen, ich nenne das immer das IKEA-Prinzip, dass man sagt, alles spielt jetzt heute bei IKEA, geht alles, kann man alles super übertragen, total gegenwärtig machen und in die heutige Welt, ist aber meistens total langweilig. Aber diese kleinen Einsprengsel von, ja, du kannst es besser beschreiben, warum du es tust, aber für mich sind diese kleinen Einsprengsel von absolut wie so, als würde man plötzlich so leicht so eine Verschiebung haben und kommt so ein Flash von Realität von heute rein und dann ist das wieder verschwunden. Das machst du ja eigentlich immer wieder in deinen Stücken.
Ne? Ich glaube, ich mache es mehr als früher. Aber es passiert mir mehr als das. Ist
das lange vorher geplant schon beim Nachdenken oder passiert Ihnen das beim Schreiben?
Beides. Das man nimmt sich was vor, eine gewisse Ahnung, wohin es gehen könnte und dann bei der Ausführung, also wirklich beim konkreten Schreiben der Szene, merkt man, dass die Figuren sich durchaus auch ihren eigenen Raum nehmen. Da wir ja ein Ensemble von Spielern haben, die gleichzeitig auch erzählen, aber eben zum Teil auch erzählen in einer Figur, die nicht unbedingt identisch ist mit der Figur, die sie im Mythos haben, passieren dann plötzlich so Querschläger, wo man denkt, ach so, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Wie ging es denn der Balletttänzerin ohne Engagement in der Pandemie zum Beispiel oder sowas? Und dann öffnet sich plötzlich so ein Kanal, der einem vielleicht nicht hundertprozentig klar war.
Dieses Stück, wie viele Ihrer Stücke, ist auch charakterisiert durch unheimlich viele verschiedene Formelemente. Da ist, also die Sprache, das muss auch unbedingt gesagt werden, das ist mir auch erst später aufgefallen, die ist stellenweise sehr stark durchrhythmisiert. Es sind oft und sogar konsequent dann Jampen drin, 2-3 Zeilen lang. Ja, da denkst du, das schillert ja fast schon. Also nicht in der Sprache, sondern im Rhythmus. Ja, Und dann kommt aber die dritte oder vierte Zeile und die fällt da jetzt wieder aus dem Jampen-Rhythmus raus. Gott sei Dank, sonst würde es irgendwie anfangen zu leiern.
Ja, ja, sonst wird es langweilig. Aber man muss schon perkussiv arbeiten.
Es hat Balladenelemente. Es ist auch sowas, also dieses Stück See aus Asche, ein großer Nibelungengesang, ein Nibelungenlied auch. Es sind Märchenelemente drin, es sind Fantasy-Elemente drin, es ist Poesie, pure Poesie drin, Metapher. Es hat stellenweise was von Elementen von Lehrgedichten, von Film, von Fernsehen, von Schlager auch und. Ja, stimmt doch. Es sind da Zeilen drin, die kann ich eins zu eins in Schlager einbauen. Macht Ihnen das so einen Spaß? Also es ist schön, ich habe es genossen.
Ja, das heißt ja schon das Nibelungenlied oder das Lied der Nibelungen und dieser Begriff, den wird man nicht los. Es ist eben in der Urform kein Drama, sondern es ist eine große Erzählung in einer bestimmten poetischen Form. Und die habe ich schon versucht auch zu erhalten, weil dadurch wird es ja auch getragen. Es ist das Lied an sich, Volker der Spielmann erzählt uns eine Geschichte, deren Teil er ist. Da sind wir schon mittendrin in der Form des Liedes. Und beim Erzählen hilft es eindeutig, wenn die sprachliche Form die Sache durch eine gewisse Verdichtung und Verschärfung trägt. Das heißt, das Wort ist nicht hundertprozentig richtig, aber ich benutze es mal in der Trivialität einer ungeformten, nicht komprimierten Sprache. Oh Gott, jetzt klinge ich wirklich sehr akademisch, Entschuldigung. Kommt man nicht bis in die letzte Reihe, sondern es braucht eine gedankliche und formale Kompression. Sonst wird das Bild auch nicht sichtbar.
Gau, das kriegt keine Kraft. Ja. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass das eine riesige Bühne ist. Und die Distanzen in die letzte Reihe sind, keine Ahnung, sind 50 Meter, sind 60 Meter. Und das muss, und das erste Element, das diese Distanz überwinden muss, ist die Sprache des Stückes.
Ich bin sehr gespannt, wie die Regisseurin mit diesem Text wie viele Meter sind die Länge?
Die Breite sind es, glaube ich, 20, 30 Meter. Und es sind aber sicherlich 40 Meter, 50 Meter bis oben. Und auch noch Höhe. Also es geht ja eine steil aufsteigende Tribüne. Das ist eine riesige Distanz, Mikroport hin oder her. Und das ist ja nicht nur eine Frage von Kraft und Lautstärke, sondern es ist eine Frage von Fokus. Und wie werde ich in das, was da unten vor dem Dom passiert, hineingesogen. Und das liebe ich hier an diesem Ort sehr, weil dieser Sog funktioniert auf verschiedene Wege. Das eine ist die Sprache, das andere ist ja auch diese natürliche Lichtveränderung. Das heißt, wir starten ja um 20.30 Uhr, da ist es noch hell. In schönen Tagen scheint die Sonne, dann gehen wir in den Sonnenuntergang und nach der Pause ist es aber plötzlich dunkel und sie haben wie eine andere Form von Raum und Theater, weil all das, was am Anfang so auf ist, wird plötzlich zu und enger gemacht im besten Sinne. Und so versuchen wir immer wieder, die Leute in einen Bahn und in einen Sog zu ziehen, dort vor dem Dom.
Ich gucke auf die Uhr, weil sie müssen weg. Und
ein bisschen haben wir noch.
Ja, und das wollte ich jetzt bitten, vielleicht zwei Passagen zu lesen.
Ich fange mal an mit dem 53, wenn Sie nicht dagegen haben. Weil der Dom ist schwieriger zu lesen, weil das sind ja zwei. Und hier ist es nur einer, der spricht, nämlich Volker. Und dann werden aus den Wellen Felsen, und dann werden die Felsen und das Gras zu Asche, das ist der erloschene Feuersee. Und diese Asche legt sich auf unsere Augen und auf unsere Seelen und auf unsere Herzen und auf unsere Lungen, grau und schwarz. Gunther, wohin hast du uns geführt und warum sind wir dir gefolgt? Wie viele Tage und Nächte dauert jetzt schon dieser Marsch? Niemand weiß es, niemand kann es wissen. Denn die Tage gleichen hier den Nächten und die Nächte den Tagen. In der Ferne sehen wir den Turm, in dem die Königin des Nordens lebt. Doch wir kommen ihm nicht näher. Der Einzige, der noch aufrecht geht, ist Siegfried. Der Tronja hält sich hinter ihm, hustend, doch noch auf beiden Füßen. Gunther, der König der Burgunden, kriecht schon, so wie alle anderen, und seine Augen sind eingefallen, hohl. Er erinnert an einen Gebrauchtwagenhändler, 10 Jahre Mitgliedschaft im Boxclub, und nie hat ihm einer gesagt, dass die anderen ihn immer nur gewinnen lassen, schließlich ist er ja der König. Gunther sagt, und du, Volker, wie siehst du aus? Du siehst aus, als stündest du mit deiner Fiedel seit 10 Jahren an der gleichen Stelle in der Fußgängerzone vor Karstadt, falls sie nicht inzwischen pleite sind. Und da spielst du La Paloma Blanca und O Sole Mio.
Das ist die Szene, wo die Burgunder nach Island reisen, um Brunhild zu erobern.
Ein fataler Moment, hätten Sie lieber nicht gemacht.
So, und diese Stelle ist schwieriger zu lesen, weil, wie gesagt, hier sind wir im Dialog.
Aber der Knackpunkt des Nibelungenlieds, nämlich wenn sich die beiden Königinnen, wenn sich Grimhild und Brunhild vor dem Dom um den Vortritt streiten, was eigentlich läppisch ist, man kann ja immer, der eine, wie das die Politiker immer machen in Camp David oder so, sich über die Schwelle schieben.
Sollen wir zusammenlesen?
Ja, versucht es doch mal.
Oder das können wir machen. Wer möchtest du sein, Brunhild oder Grimhild?
Du bist der Autor, du entscheidest.
Gut, dann würde ich sagen, bist du Brunhild.
Okay. Wir werden unsere Vasallen nicht gleich zu Gemüsebauern machen und auch nicht deinen Siegfried, aber heute hier am Dom, da musst du mir den Vortritt lassen.
Ich würde ihn dir lassen, jeden Tag, die ganze Woche über, hättest du nicht meinen Mann und mich beleidigt. Ich trete keinen Schritt zurück.
Das brauchst du nicht, denn er ist längst zurückgetreten, mit gesenktem Haupt, so wie ein Diener, wie ein Büttel oder ein Bittsteller vor deinem Bruder und vor mir. Als ich ihn in Isenland begrüßte, da zog er wie ein Hund den Schwanz ein.
Es reicht!
Ich würde zu gern wissen, was dir den Kopf verdreht hat, dass du deinen Stand nicht kennst. Irgendeinen Grund muss es ja geben.
Ja, da gibt es einen Grund, nur würdest du anfangen zu zittern, wenn du ihn erführest, weshalb ich ihn nicht nenne, dir zuliebe.
Ach so, zittern?
Du würdest dich mit deinen bloßen Händen selbst begraben, wüsstest du, wovon ich rede. Aber ich liebe dich zu sehr, um dich zu vernichten.
Du lügst, Grimhild.
Das sagt die Stute, die mein eigener Mann gestern Nacht zugeritten hat.
Was? Dafür lasse ich dich auspeitschen.
Grimhild zieht den Gürtel hervor. Erkennst du diesen Gürtel wieder?
Sicher, es ist meiner. Man hat ihn mir gestern Nacht gestohlen.
Nein, gestohlen wurde er dir nicht. Jemand hat ihn dir ganz einfach abgenommen, ohne dass du dich wehren konntest. Und das war nicht dein Mann, sondern meiner.
Nein.
Und jetzt kannst du ja weiter von ihm reden, als sei er nur irgendein Knecht. Ich betrete trotzdem vor dir den Dom. Grimhild ab in den Dom.
Brunhild sprachlos.
Vielen Dank, Roland Schimmelpfennig. Vielen Dank, Thomas Lauer. Das war Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute über die Nibelungenfestspiele 2025 und das neue Stück von Roland Schimmelpfennig, See aus Asche. Danke.
Herzlichen Dank.
Danke.